Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist die Freisprechanlage. Lassen auch Sie sich von uns freisprechen?
Wollten wir jetzt nicht unbedingt.
Nicht unbedingt von uns freigesprochen werden.
Guten Abend.
Gertrud Salm. Und unser Gast stellt sich kurz selber vor.
Reinhard Schmitz. Ich komme aus Trendelburg und bin gerne hier zu Gast bei euch im Radio.
Na schön, so ein Kompliment hatten wir noch nicht, Gertrud.
Ja, sehr schön.
Ja, unser Thema ist der aktuelle Stand der Flüchtlingslage oder Frage, wie man auch immer das bezeichnet. Eine Frage ist es ja kaum noch, ne?
Ja.
Man sagt halt so, nicht? Wie steht's denn mit der Flüchtlingsfrage? Wir haben hier einen Menschen, der häufig vor Ort ist, also uns mal Informationen gibt, die nicht durch irgendetwas gefiltert sind, sondern zum großen Teil aus direkter Beobachtung und sonstigen Studien.
Ja, du bist ja in der Seenotrettung.
Ich bin aktiv bei der Organisation Sea-Watch und zwar direkt von Anfang an. Die wurde ja von Harald Höppner 2014 auf die Beine gestellt und seit 2015 sind wir mit mehreren Schiffen dort unten im Einsatz und ich bin von Anfang an dabei und war auch bei mehreren Rettungsaktionen beteiligt. Insofern kann ich die Situation vor Ort ganz gut beurteilen.
Du bist Schiffer.
Ich war der Schiffsführer an Bord, weil ich einen seemännischen Hintergrund habe. Und da ist man immer gefragt, wenn man so einen Background hat.
Okay. Also du bist ausgebildeter Seemann.
Ich bin kein ausgebildeter Seemann, habe mich aber in meinem Berufsleben, ich bin jetzt im Rentendasein, war ich 15 Jahre selbstständig mit einem Reiseunternehmen, wo ich Segelreisen in der Arktis veranstaltet habe und habe auch mein Schiff selber geführt. Insofern weiß ich, was draußen auf dem Meer abgeht und ich weiß auch, was in Menschen vorgeht, der in Seenot ist, weil ich selber mal in Seenot war.
Ja, du hast, es geht ja darum, wie sieht es denn gerade aktuell aus? Wir haben ja eigentlich keinen richtigen Überblick über das, was da abgeht, was da los ist. Man kann sich informieren, wenn man möchte, bei der UNHRC.
Zahlenmäßig jetzt mal. Ne?
Zahlenmäßig und bewegungsmäßig. Man kann da schon etliches rauskriegen. Aber du hast jetzt hier eine Ausstellung gemacht, was eigentlich jetzt im Mittelmeer 2017 los war.
Ja, und zwar aus vollem Grunde, informieren sollte man sich schon selber, denn was man im Moment über die Medien bekommt, ist sowieso nur gefiltert oder ganz, ganz weniger Aussagekraft. Es wird einem suggeriert, dass also die Flüchtlingskrise im Prinzip vorbei ist und sie ist aber nicht vorbei und das kann man auch dann daran erkennen, wenn man die Entwicklung im Mittelmeer im Jahr 2017 mal betrachtet und was sich da auch politisch getan hat. Und da würde ich gerne mal mit anfangen.
Ja, wir lesen in verteilten Rollen.
Ah ja, und toll. Soll ich anfangen? Fängst du an.
Gut.
Also im Januar, fangen wir mit dem Januar an.
2017.
Im Januar 2017. EU-Innenministertreffen zur Asylpolitik, Ergebnis Stärkung der Grenzsicherung.
Februar, EU-Gipfel auf Malta, Beschluss, Förderung und Ausbildung der libyschen Küstenwache und mit einem Budget von 200 Millionen Euro.
Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wie viele Parteien sind es in Libyen, die gegeneinander kämpfen?
In Libyen, ist zwar ein anerkannter Staat, hat auch eine anerkannte Regierung, die hat aber nichts zu sagen, denn Libyen wird von vier unterschiedlichen, ich sage einfach mal Terrormilizen regiert und der IS hat sich doch zu 30% breit gemacht. Folter, Menschenrechtsverletzungen sind doch an der Tagesordnung.
Februar, der italienische Staatsanwalt Carmelo Zuccaro strengt eine Untersuchung gegen Seenotrettungsorganisation wegen des Verdachts der Schlepperei an. Frontex-Direktor Leggeri wirft den NGOs,
das sind NGOs, nicht genau, Regierungsorganisationen,
mit ihrer Arbeit Schlepper zu unterstützen vor. Die Vorwürfe entbehren jeder Grundlage und kriminalisieren den Einsatz für Menschenrechte.
Ja, wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass also Leute, die Menschen vorm Ertrinken retten, kriminalisiert werden. Und anstatt den Spieß rumzudrehen.
März. 8 Seenotrettungsorganisationen weisen in einem gemeinsamen Day Statement die Vorwürfe von Frontex und der italienischen Staatsanwaltschaft zurück, dass sie mit Schleppern zusammenarbeiten?
Dass diese Aussage entbehrte auch jeder Grundlage und es nicht ein einziger konnte den Beweis antreten, um eine Nichtregierungsorganisation, die im Mittelmeer tätig war, diesbezüglich anzuprangern.
April. Achso, jetzt bist du mal wieder dran.
Achso, da muss ich zu sagen, im April startete Sea-Watch mit der Moonbird. Moonbird ist ein Kleinflugzeug, was geschartert worden ist, um aus der Luft Aufklärungsflüge zu machen. Denn kann man sich vorstellen, auf einem Schiff, hat man auch trotz des Radars nur ein begrenztes Sichtfeld. Mhm. Und aus dem Flugzeug aus 1000 Meter Höhe kann man also viel weiter sehen und entdeckt auch Flüchtlingsboote, die wir auf dem Schiff nicht entdeckt hätten.
Und rettet mehr als 100 Menschen. April. Am Osterwochenende retten private Hilfsorganisationen 7000 Menschen aus Seenot.
Gerade an dem Osterwochenende, das ging auch durch die Presse, da war ein dermaßenes Flüchtlingsaufkommen, dass selbst die italienische Küstenwache und alle, die noch an den Rettungsaktionen beteiligt waren, es kaum geschafft haben, die ganzen fliehenden Menschen, die in völlig maroden Booten auf dem Weg Richtung Europa waren oder auf Libyen verlassen wollten, dass selbst nur die privaten Hilfsorganisationen über 7000 Menschen gerettet haben.
Also da waren noch viel mehr los.
Viel mehr waren da los. Ich glaube, da waren 11 oder 12.000 Menschen, die da auf der Flucht waren. Und alle die Schiffe, die benutzen, sind in einem so maroden, desolaten Zustand oder sind überhaupt gar nicht für solche Seefahrten gebaut und tauglich, dass die schon meistens in einer Entfernung vom Land, ich sag mal zwischen 35 und 50 Kilometer, das sind also 17 Seemeilen und 25 Seemeilen, schon in Seenot geraten. Und wenn da keiner vor Ort wäre, würden Tausende von Menschen hoffnungslos ertrinken.
Die italienische Küstenwache unterstützt, also die rettet auch.
Die italienische Küstenwache ist die einzige Organisation, die aktiv an Seenotrettung beteiligt ist, während die anderen Schiffe sich da gepflegt zurückhalten.
Also alles, was da sonst noch rumfährt.
Die sind zwar vor Ort. Bei einer Rettungsaktion beteiligt war, haben wir eine deutsche Fregatte angefunkt. Sie möchte uns mal bitte helfen und uns die. Wir waren völlig überladen mit geretteten Menschen und da haben wir die angefunkt. Wir kriegten auch eine entsprechende Antwort und dann hier, als wir dann unsere Bitte losließen, wir möchten bitte uns die Flüchtlinge von uns übernehmen, hieß es einfach, ganz lapidar, it's not our mission to take refugees on board. Und damit war der Funkspruch beendet.
Ja. Mai. Ein Patrouillenboot der sogenannten libyschen Küstenwache bringt mit einem gefährlichen Manöver die Crew der Sea-Watch in Lebensgefahr und zwingt alle Insassen eines Holzbootes zurück nach Tripolis.
Ja, die libysche Küstenwache, wer auch immer das sein mag, es gibt keine offizielle libysche Küstenwache, deswegen benutzen wir immer wieder diesen Ausspruch selbsternannte libysche Küstenwache und die jetzt auch von der Bundesregierung mit viel Geld und mit Ausrüstung, Schiffen und auch Munition ausgerüstet wird. Die führen sich da jetzt als die Überwacher des Seeraums auf, was sie gar nicht dürfen und bringen stellenweise, ich sag ganz einfach mal, Flüchtlinge um, indem sie in solche gefährlichen Manöver durchführen, dass einfach Menschen dabei ertrinken.
Du hattest vorher beschrieben, dass sie durch ein Flüchtlingsboot gefahren sind.
Es hat Situationen gegeben, da sind die durch ein Flüchtlingsboot durchgeflügt, was sie für Todes dabei gegeben hat. Oder wir hatten bereits ein Schlauchboot mit 160 Menschen an Bord bei uns an der Bordwand angelascht, um sie dann auf unser Schiff zu holen, kam die libysche Küstenwache an, ist auf dieses Schiff gesprungen, dieses Gummiboot gesprungen, hat mit großen Schlagknüppeln angefangen, auf die Menschen einzuschlagen. Es ist natürlich, kann man sich vorstellen, totale Panik ausgebrochen. Und dadurch sind die Schläuche des Schlauchbootes geplatzt. Es lagen 40, 50 Menschen im Wasser und davon, ich kann es nicht sagen, wie viele davon ertrunken sind. Das ist Mord auf hoher See.
Mai, Mitglieder der sogenannten libyschen Küstenwache schießen während einer Rettungsaktion in internationalen Gewässern auf ein Fluchtboot.
Ja, da muss man sich mal vorstellen, da sind Menschen in Seenot, die brauchen dringend Hilfe und werden dann von der libyschen Küstenwache aus noch mit Gewehren beschossen.
Mhm. Juni. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erwägt nach den Vorfällen Ermittlungen gegen die sogenannte libysche Küstenwache.
Ja, das ist immer ganz gut so, aber ob da was bei rausgekommen ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Sea-Watch vorerst die libysche Küstenwache verklagt hat und dieses Verfahren ist eingestellt worden.
Mhm. Wo verklagt? In Tripolis? Oder?
Nein, in Den Haag.
Ja. Ach so, in Den Haag.
Also
ist eingestellt worden.
Juni 2017 sind wir immer noch. Sea-Watch formuliert mit MSF, also
Médecins Sans Frontières,
und SOS Méditerranée einen Brief an die Bundeskanzlerin und fordert, dass Angela Merkel die Situation im zentralen Mittelmeer öffentlich als humanitäre Krise anerkennen soll. Das hätte zur Folge, dass sie retten muss.
Ja.
Also ich meine, das ist ja schon sogar noch diplomatisch formuliert, nicht?
Ja, klar.
Als Krise erklären ist ja noch nicht die Anerkennung von Verbrechen, ne? Aber naja, immerhin.
Nein, das heißt, es muss dann gerettet werden, wenn es als international, als öffentlich, als humanitäre Krise anerkennen soll.
Ja, der Begriff humanitäre Krise ist aber sehr dehnbar, nicht? Also, du kannst sie ja anerkennen. Ja, daraus folgt ja, also aber wenn das in Den Haag eingestellt wird, was folgt daraus? Ja, okay.
Juni. Die Goldsmith University London veröffentlicht die Studie Blaming the Rescues. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Mehr Rettungseinsätze bedeuten weniger Tote und sind kein Pull-Faktor.
Ja, uns NGOs, ich sag mal, nicht nur Sea-Watch wurde das vorgeworfen, sondern den ganzen NGOs, die da unten im Mittelmeer im Einsatz waren. Und es sind insgesamt über 11 verschiedene Organisationen, mehrere aus Deutschland. Da gehört die CIA drunter, da gehört Jugendrettet drunter, da gehört Lifesling drunter, da gehört auch die spanische Organisation Proaktiver Open Arms dazu, die dort unten mit einer großen Segeljacht operiert haben, weil sie also schon, und die waren sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Mhm. Und noch andere Organisationen. Und uns wurde vorgeworfen, dass je mehr Organisationen dort unten im Einsatz sind, desto mehr Menschen werden zur Flucht animiert. Mhm. Weil die genau wissen, wenn ihr eine gewisse Seestrecke hinter euch habt, stehen da draußen die ganzen Rettungsorganisationen und fangen euch auf.
Genau, 11
und,
Stück.
Und bringen euch einen schönen, komfortablen Transport nach Europa. Mhm. Und aufgrund dieser Zahlen ist aber jetzt nachgewiesen, dass ob jetzt Rettungseinsätze stattfinden oder nicht, es kommen trotzdem Menschen, gehen trotzdem Menschen auf die Flucht.
Mhm. Also das ist der Pull-Faktor, war ja der Nachzugsfaktor.
Genau.
Und das ist nicht
bewiesen. Das ist nicht bewiesen, nein.
Juni, Sea-Watch fordert mit einem breiten Bündnis von Hilfsorganisationen am Weltflüchtlingstag humanitäre Antworten auf die humanitäre Krise an den Grenzen Europas. Juli. Italien fordert ein Code of Conduct für Seenotrettungsorganisationen, nicht aber für die sogenannte libysche Küstenwache, die regelmäßig internationales Recht bricht.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die libysche Küstenwache ist eine selbsternannte libysche Küstenwache.
Also die ist nicht vom Staat?
Natürlich gibt da keinen Staat, der da funktioniert. Ja, ist ein Failed State. Mhm. Und wo Menschenrechte überhaupt nicht existieren, wo Menschen gefoltert werden, wo Menschen umgebracht werden, ja, und das ist auch heute noch so. Mhm. Und ich meine, nicht alle Libyer sind Menschen, die anderen etwas zuleide tun wollen. Da gibt's auch natürlich ganz andere. Aber die libysche Küstenwache, die jetzt von der Bundesregierung bezahlt werden, dass sie uns die Flüchtlinge vom Hals hält, die führen sich jetzt da als die Sheriffs auf. Mhm. Und vor allen Dingen, sie haben eigenmächtig die Beanspruchung der SAR-Zone, die ist die Search and Rescue-Zone, in der die ganzen Rettungseinsätze gefahren sind, für sich beansprucht und greifen alle Organisationen an, die dort tätig werden.
Also das ist diese Ausweitung der Hoheitsgewässer, oder wie?
Und dann sind sie noch hingegangen und haben ihre Hoheitsgewässer, die normalerweise bei 12 Seemeilen aufhören, dann gibt es noch eine Zwischenzone von 12 Meilen, das heißt nach 24 Seemeilen Abstand von der libyschen Küste erreicht man den internationalen freien Seeraum. Mhm. Und die sind einfach von sich aus hingegangen und haben den mal eben auf 56 Seemeilen erweitert. Mhm. Ne? Und da gab es keinen Aufschrei, gab es gar nichts dagegen. Ich habe so manchmal den Eindruck, wir sind gerade so dabei, unsere internationalen Gesetze so für uns gerade zu biegen, wie sie gerade passen. Und jetzt nochmal zu diesem Code of Conduct zurückzukommen. Ich muss sagen, ich kann die Italiener da verstehen, denn die Italiener sind die Italiener haben die Flüchtlingskriege, Krise, denn die haben die größten Seegrenzen da unten am Mittelmeer und die haben die größten Küsten und werden im Prinzip von ganz Europa alleine gelassen. Wenn man sich nur einfach mal ansieht, wie viel Flüchtlinge Bulgarien aufgenommen hat, wie viel Flüchtlinge Ungarn aufnimmt, wie viel Flüchtlinge Polen aufnimmt, wie viel Flüchtlinge wir aufgenommen haben, es sollte ja eine gerechte Verteilung erfolgen. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ist es eine reine Katastrophe oder eine humanitäre Katastrophe. Und man hatte dann, und die Italiener waren mit dem Problem alleine gelassen und dann haben die Italiener gesagt, okay, dann müssen wir uns eben helfen, haben diesen Code of Conduct eingeführt, was bedeutet, dass die ganzen Rettungsorganisationen, die im Mittelmeer tätig sind, ihre Finanzen darlegen müssen, weil man denen vorgeworfen hat, die würden von den Schleusern bezahlt werden. Und was natürlich nicht stimmt. Mhm. Und dann müssen sie zwei italienische Polizisten an Bord nehmen, die ganzen Rettungsaktionen überwachen. Mhm. Und sie dürfen die geretteten Menschen nicht mehr andere Schiffe übergeben, sondern müssen sie selber an irgendwelche von der MRCC Rom, das ist die Maritime Rescue Coordination Center, die den ganzen Seeraum im Mittelmeer überwacht, von denen bekommen die dann einen Hafen zugewiesen, der kann überall sein, wo sie die Menschen dann hinbringen müssen.
Das heißt, wenn der in Genua ist oder sonst wo, dann kann man da so lange da abgezogen sein, dass man gar nicht mehr in Einsatz kommt oder schafft es auch gar nicht mit
seinem Boot. Und damit, Sea-Watch 2, die maximal, ich sag mal, 150 Leute an Bord kriegt und wenn dann 3000 Menschen da im Wasser schwimmen, da kann man nicht mit 150 Menschen an Bord mal eben bis nach Rom fahren.
Also das ist eine Schikane.
Das ist eine reine Schikane.
Italien war ja bisher eher kooperativ.
Oder? War kooperativ, aber fühlten sich vollkommen im Stich gelassen, weil die offizielle Seenotrettung gab es nicht. Und die ganze Seenotrettung, die normalerweise die Regierung machen müssen, die Länder machen müssen, die wurde zu 99% den privaten Hilfsorganisationen überlassen.
Mhm. Ui.
Aha. Ja, ich habe nicht ein einziges offizielles Schiff gesehen, bis auf die italienische Küstenwache.
Also die Küstenwache ist einfach von sich aus
operativ? Die Küstenwache ist von sich aus operativ und die sind auch rausgefahren, wenn Not am Manne war. Die sind auch von Lampedusa auf unseren Funkspruch hingekommen und haben die von uns aufgenommenen und abgeborgenen Menschen an Bord genommen und haben die nach Lampedusa oder nach Malta gebracht. Nicht nach Malta, Entschuldigung, nach Sizilien gebracht, was die anderen nicht tun.
Die lassen die halt.
Die ganzen Schiffe einer Formet-Mission, die haben ja eine andere Aufgabe. Die haben die Aufgabe, die einer Formet-Mission, da waren, ich weiß nicht, wie viele Nationen waren daran beteiligt, die haben die Aufgabe, Schleuserwege zu ausfindig zu machen und Schleuser zu eliminieren, was völliger Witz ist, ist mittlerweile auch bekannt, dass diese Aktion im Prinzip ein einziges Geldverbrennen war und zu nichts geführt hat.
Die Schleuser waren bisher informiert.
Welcher Schleuser setzt sich schon in ein marodes Schlauchboot, wo er sicher sein kann, dass er nach 30 Seemeilen ertränkt? Da setzt sich kein einziger Schleuser mit rein.
Also das hat man ja schon gesagt, Libyen, Ausweitung seiner Hoheitsgewässer, August auch. Das Schiff der deutschen Organisation Jugend rettet wird von der italienischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Proteste formieren sich unter dem Slogan Friuloventa.
Friuloventa. Schiff heißt Friuloventa, ist eine NGO, eine jung gegründete NGO, sitzt in Berlin und Jugend rettet sagt, spricht Bände, denn es sind überwiegenderweise nur junge Menschen noch drauf, die da in der Seenotrettung aktiv geworden sind. Den hat man vorgeworfen, gemeinsame Sachen mit den Schleusern gemacht zu haben und daraufhin haben die Italiener dieses Schiff beschlagnahmt. Bis heute gibt es keinen Beweis, dass das entsprechend auch so passiert ist.
Haben Sie es wieder freigegeben?
Kann ich jetzt nicht sagen, bin ich nicht informiert.
August. Die Crew der spanischen Initiative Proactiva Open Arms wird von der sogenannten libyschen Küstenwache entführt und erst nach Stunden wieder freigegeben.
Ich bin mal ganz ketzerig und sag mal, wenn ich das so höre, dass ich meine, bei uns werden ja auch die Retter auf der Autobahn, die werden ja auch bespuckt und behindert. Dann kann man ja auch ruhig erwarten, dass die libysche Küstenwache auch ein Rettungsschiff beschlagnahmt und behindert. Also so weit sind wir schon.
August, Italien beginnt Ermittlungen gegen den Priester Musiezerei wegen des Verdachts der Beihilfe zur Förderung illegaler Einwanderung, der vor 2 Jahren Kandidat für den Friedensnobelpreis war.
Ja, möchte ich einfach mal so kommentarlos stehen lassen.
September. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einem Gutachten zu dem Schluss, die sogenannte libysche Küstenwache gegen Seerecht, dass die sogenannte libysche Küstenwache gegen Seerecht verstößt und Seenotrettungsorganisationen bei der Arbeit behindert.
Ja, ist doch eine tolle Sache. Wir haben denen ja auch 200 Millionen gegeben.
Oktober.
Für 200 Millionen muss man ja auch was machen.
Ja. Auf einer Konferenz in London berät Sea-Watch mit Vertretern der EU über die Einrichtung eines unabhängigen Beobachtungszentrums für das Mittelmeer. Wird das was? Oder
sind da ist man, also, so weit geht natürlich nicht von heute auf morgen. Meistens wird so lange diskutiert, bis das Problem sich von alleine erledigt hat.
Oktober, Sea-Watch fordert mit 40 anderen Seenotrettungsorganisationen die griechische Regierung auf, wintertaugliche Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete einzurichten.
Ja, die eine Sache ist die Rettung und die andere Sache ist, was passiert mit den Menschen hier an Land. Und wenn man sich diese Zustände anguckt, gerade in griechischen Flüchtlingslagern herrschen, dann erinnern die eher, ich sag jetzt einfach mal ganz, man muss ja vorsichtig sein mit dem Ausdruck, aber mich erinnern diese Bilder eher an KZs als an menschenwürdige Unterkünfte. Familien, die in maroden Zelten oder unter Plastikplanen leben, bei Kälte, ohne Heizung, ohne Zugang zu warmem Wasser oder zu Toiletten und das in einem reichen Europa ist etwas...
aber arme Griechenland, ne?
Das ist ja es sein, dass den Griechen das Geld fehlt?
Dann soll EU davor bitte schön dafür sorgen, dass denen Geld gegeben wird. Wir sind ja auch in der Lage, einer libyschen Küstenwache 200 Millionen in Rachen zu schmeißen. Warum kann man da nicht auf den griechischen Inseln menschenwürdige Unterkünfte stellen?
Die im Erhebliches billiger sein dürfen.
Ja.
Oktober. Sea-Watch gewinnt den dänischen Politikern Freedom Preis.
Ja, ich schäme über Deutschland, denn warum muss Dänemark Sea-Watch einer deutschen Rettungsorganisation einen Preis verleihen?
November.
Allerdings.
Mindestens 5 Menschen sterben bei einem Rettungseinsatz, nachdem die sogenannte libysche Küstenwache ohne Abstimmung mit Sea-Watch und der französischen Marine ins Geschehen eingreift.
Ja. Menschen werden eingeschlagen, auf Menschen wird eingeschlagen, auf Menschen wird geschossen. Wer sich die Mühe macht, mal bei YouTube nach einem Film von Sea-Watch zu gucken, der wird diese Szene, nicht diese Szene, aber ähnliche Szenen wird er dann mal in einem Originalfilmmitschnitt von Sea-Watch sehen können. Und ich würde nur jedem Tunis davon abraten, mit Kindern oder Jugendlichen mit vor diesen Film zu setzen, denn da fällt man vom menschlichen Glauben einfach nur noch ab.
November. Ein Videobeitrag von CNN über Sklavenmärkte in Libyen schlägt hohe Wellen. Beim EU-Afrika-Gipfel wird daraufhin ein stärkeres Engagement gegen Migration beschlossen.
Ja, aufgrund der ganzen Geschehnisse hier, die wir jetzt hier so vorgetragen haben, hier in 2017, von denen man ja so in der Öffentlichkeit nicht viel oder so gut wie gar nichts gehört hat.
Das von den Sklavenmärkten,
Daran kann man einfach nur sehen, dass im Moment alles getan wird, um unsere Mauer um Europa noch dicker und höher zu machen und uns und andere Nationen oder andere Länder mit der Drecksarbeit, uns die Flüchtlinge vom Hals zu halten, einfach wird einfach auf Libyen verlagert. Es wird aber nichts getan, die Situation in den afrikanischen Ländern dahingehend zu entschärfen, dass die Menschen in ihrem Land wieder eine Hoffnung sehen, um da entsprechend adäquat mit ihren Familien leben zu können.
Einmal das, und auf der anderen Seite sind ja die Hauptaufnahmeländer Äthiopien, Uganda, Islamische Republik Iran. Also das Äthiopien nimmt 791.600 Flüchtlinge aufgenommen, Uganda 940.800, Islamische Republik Iran 979.400, Pakistan 1,4 Millionen, Türkei 2,3 Millionen, gesponsert von der EU.
Gut, wenn man natürlich sich die Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, dass weltweit über 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind, das heißt statistisch gesehen jeder 170. Mensch ist ein Flüchtling. Ja. Wobei natürlich nur diejenigen nach Europa kommen, die sich auch so eine Flucht überhaupt leisten können. Richtig. Und die Flucht übers Mittelmeer, über die wir gerade hier geredet haben, ist ja nur das Ende einer Flucht. Ja. Die kommen ja stellenweise aus Ländern, wo die noch die ganze Sahara durchqueren müssen. Und was in der Sahara passiert, da will ich gar nicht drüber nachdenken, denn man vermutet mittlerweile mehr Tote in der Sahara, bei der Sahara-Durchquerung, als im Mittelmeer trinken. Wow. Und ich habe bei meinem letzten Einsatz hatte ich einen Flüchtling, der sprach noch ein bisschen Englisch, der hat mir dann erzählt, dass er diese Flucht durch die Sahara auf einem LKW mitgemacht hat. Und er hat die Bilder nicht mehr ertragen können. Er hat die ganze Zeit auf dem LKW hinten gestanden, hat sich eine Decke über den Kopf getan, weil er die ganzen Leichenberge links und rechts von der Piste und die verblichenen Menschenknochen nicht mehr ertragen konnte.
Herkunftsländer Nigeria, alles Konfliktländer ohne Ende.
Ja. Korruption.
Syrien, Guinea, Elfenbeinküste, Marokko, Bangladesch, Gambia, Mali, Irak, Algerien.
Und natürlich den Nahen Osten nicht vergessen, aber das
Syrien
ist jetzt nicht
übers Mittelmeer.
Ja, also wenn wir nicht langsam mal auch wir versuchen unseren Wohlstand jetzt hier durch Mauern abzusichern, aber wir müssen langsam mal anfangen, auch unser eigenes zu durchdenken. Denn wenn man sich so überlegt, hier das meistverkaufteste Hühnerfleisch in Deutschland ist also Hühnerbrust. Der Rest von dem ganzen Hähnchen geht als edler Schlachtabfall in die afrikanischen Länder, macht er die ganzen Flügelfarmen und macht alles kaputt. Damit werden da wieder neue Flüchtlinge produziert. Das Gleiche kann man mit der Milch sehen. Unsere Überproduktion geht für einen Dumpingpreis auf den afrikanischen Kontinent, macht die ganzen Milchbauern kaputt. Und wir verdienen zwar noch ein paar Euros da dran, aber produzieren neue Flüchtlinge und ein großes Elend. Und das kann man im Prinzip so fortsetzen. Ja. Sind jetzt nur einzelne Beispiele.
Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Musik machen.
Ja, auch
das geht aufs Gemüt.
Auch zur Entlastung, ja. Gut, also ein neapolitanisches Lied.
Das passt gut zu Italien.
Passt ja in die Gegend, ja. Ja, hier ist die Freisprechanlage mit Gertrud Salm und Martin Reuter und unserem Gast
Reinhard Schmitz. Wir sprechen über das, was den Flüchtlingen im Mittelmeer im Moment passiert oder eigentlich letztes Jahr passiert ist.
Ja.
Du wolltest nochmal.
Ich möchte nochmal eben auf diesen Code of Conduct zurückkommen. Aufgrund dieser Forderung der Italiener, die ich ohne weiteres nachvollziehen kann, haben die ganzen NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, die im Mittelmeer tätig waren, erstmal Anfang bis Mitte 2017 ihre Einsätze im Mittelmeer eingestellt, weil sie diese Forderung nicht erfüllen können. Und diese Forderung, waren ja auch dahingehend aufgestellt worden, um die ganzen kleinen Organisationen aus der Seenotrettung herauszukriegen.
Also das wollte dann Italien.
Ja, ne? Weil das keiner erfüllen kann. Und das war auch bei Sea-Watch der Fall. Und deswegen, Ärzte ohne Grenzen hat sich komplett aus der Seenotrettung herausgezogen. MOAS, die maltesische Hilfsorganisation, ähnlich aufgebaut wie Sea-Watch. Die haben auch dieses Seegebiet verlassen und kümmern sich jetzt um die Rohingyas in Myanmar. Mhm. Und Ärzte ohne Grenzen waren mit zwei Schiffen seit Jahren im Dauereinsatz und sind aber aufgrund dieser Forderung dann weg, haben ihre Aktion eingestellt. Und Sea-Watch konnte das auch nicht erfüllen mit ihrer Sea-Watch 2, die immerhin über 100 Leute an Bord nehmen konnte, aber trotzdem noch zu klein war, um diese Forderung der Italiener zu erfüllen. Daraufhin hat man dann erstmal diese Situation abgewartet, um zu gucken, wie entwickelt sich das weiter. Hat es überhaupt noch Sinn und Zweck, jetzt sich um Seenotrettung zu kümmern? Obwohl, das hat immer Sinn. Aber sie konnten die Auflagen nicht erfüllen. Und haben dann diese Dignity One, das war das Schiff von Ärzte ohne Grenzen, übernommen, wurde dann umgebaut und ausgerüstet, nochmal neu ausgerüstet und dann auf die Sea-Watch 3 getauft. Und dieses Schiff ist jetzt so groß, dass man die Forderungen der Italiener erfüllen kann. Das heißt, wir haben unsere Finanzen dargelegt, wir können zwei italienische Polizisten auf jedem Rettungseinsatz mitnehmen und wir können so viele Menschen an Bord nehmen, haben ganz andere Möglichkeiten, diese Leute dann auch weiter irgendwohin an Land zu bringen. Und insofern sind wir jetzt seit dem 2. November genau wieder im Einsatz. Und diese Einsätze sind auch unbedingt erforderlich.
Das heißt, wie viel sind denn so auf dem Boot, wenn ihr rausfliegt?
Wir hatten auf der Sea-Watch 2 es war das kleinere Schiff, was jetzt verkauft worden ist. Da sind wir immer mit einer Mannschaft von 15 Leuten gefahren. Und jetzt auf der Sea-Watch 3 brauchen wir mindestens 20 Leute, um eine Besatzung von 20 Personen, um, ich sag mal, den Betrieb sicherzustellen.
Sind da Ärztinnen und Ärzte
das
dabei?
Da ist ein nautisches Personal dabei, das können sie nicht mehr mit irgendwelchen Laien machen, da ist ein nautisches Personal dabei, ist ein Kapitän an Bord, da ist ein Einsatzleiter an Bord, da sind Nautiker an Bord, da sind Maschinisten an Bord, da sind Leute an Bord, die mit der ganzen Decksarbeit klar können, die Leute müssen geborgen werden, die müssen an Land geholt werden, die Schlauchbütte müssen über Krananlagen ins Wasser gebracht werden. Da braucht man Leute, die ihr Handwerk verstehen. Dann gibt es Menschen, die mit Schnellbooten umgehen können. Davon haben wir mehrere im Einsatz. Und was ganz entscheidend ist, es sind immer Ärzte an Bord und ausgebildete Rettungssanitäter.
Also Männer und Frauen?
Männer, Frauen, egal wie es kommt.
Okay. Ja. Wir haben gerade vorher in der Pause mal über die Türkei gesprochen. Mir war das immer so, dass ich gedacht habe, oh Gott, die Menschen da alle in der Türkei eingepfercht. Das siehst du ein bisschen anders?
Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich habe Kontakt zu Menschen gehabt, die aus der Türkei kommen und die haben mir berichtet, dass sie doch einigermaßen human behandelt worden sind, dass Kinder auch entsprechend betreut werden und auch eine Schulausbildung genießen, in welchem Maße auch immer, kann ich nicht sagen. Und vor allen Dingen, sie dürfen arbeiten gehen und zwar direkt von Anfang an.
All das ist bei uns nicht möglich.
Bei uns nicht möglich und ich sag mal, Menschenrettung auf See ist die eine Sache und was passiert mit denen hier an Land ist die andere. Meine Frau ist auch in der Flüchtlingsbetreuung tätig, die hat also hier im Flüchtlingslager Kassel-Calden, ist ein Erstaufnahmelager in der Nähe von Kassel.
Existiert das noch?
Jetzt nicht mehr.
Ja.
Ist genau seit 7 Tagen geschlossen.
Ja, die haben jetzt geschlossen.
Die haben zum Ende des Jahres haben sie dieses Lager dicht gemacht. Hat 203 Jahre existiert. Und meine Frau hat da sie ist Ärztin.
Das ist Jutta Eisenecker.
Jutta Eisenecker.
Begrüßen Sie.
hatte eine psychologische, psychiatrische Flüchtlingsbetreuung aufgebaut mit anderen Fachkolleginnen und Kollegen und Und wenn man dann in solchen, ich hatte dadurch auch die Möglichkeit, mal in solche Lager reinzugehen. Wir konnten uns auch mit Menschen dort unterhalten und was da stellenweise abgeht, mit welchen Hoffnungen diese da angekommen sind und wie sie dann nach fast 2 Jahren Aufenthalt in so einem Lager alle Hoffnungen zerstört, Menschen hochsuizidal sind, weil sie keinerlei Hoffnung mehr sehen, da jemals irgendwie rauszukommen. Alle ihre Illusionen, die sie hatten, mit denen sie auf die Flucht gegangen sind, sich in Null und Luft aufgelöst haben, ist schon hart. Vor allen Dingen dann, wenn ich weiß, dass wir in einem total reichen Land leben, in einem der reichsten Länder der Erde.
Wir beide haben den Film gesehen auf dem Dokumentarfilmfest.
Crossing,
genau. Ach, gut, wir haben dauernd überlegt. Das ist ein indischer Regisseur, dessen Namen ich jetzt wiederum nicht weiß. Da ging es um eine Gruppe von Syrern, die aus Ägypten sich losgemacht haben, die dann gerettet worden sind und dann in den einzelnen Lagern vor sich hingegammelt haben. In Schweden, in Deutschland, in Holland, in Frankreich.
Frankreich auch.
Ja, und die so niedergeschlagen waren, weil sie nicht arbeiten konnten, weil sie nicht zur Schule gehen konnten und gar nichts. Ich glaube nicht, dass man so mit Menschen umgehen kann.
Sollte man auch nicht. Ja. Und ist aber Tatsache so. Ich komme nochmal auf diesen Film Crossing zurück. Ich bin extra nach Kassel ins Kino gefahren und habe mir den angeguckt. Ist zwar ganz gut, aber er deckt nicht ganz die Wirklichkeit, die jetzt, das war ein Film aus den absoluten Anfangszeiten. Yeah. Und jetzt sieht die Wirklichkeit noch völlig anders aus. Denn diese Menschen, die dort auf dieses Boot gegangen sind in dem Film, die waren in einem vernünftigen, stabilen Boot und hatten auch noch Platz. Wenn man sich heute vorstellt, die gehen alle mit Schlauchbooten, gehen die übers Meer, wo auf einem Raum von 8 Meter Länge und 1,80 Meter Breite, ja, das ist etwas länger als ein Zimmer und nur halb so breit, 169 Menschen drauf sind. Und diese Menschen, die in dem Film Crossing gezeigt wurden, die hatten noch Koffer und durften auch noch gut Gepäck mitnehmen.
Ja, die lagen alle kreuz und quer nebeneinander.
Die hatten Platz, die konnten schlafen, die hatten ihr Gepäck dabei. Und die sie heute von den Schlauchbooten runterholen, die haben nichts. Gar nichts. Eine nasse Unterhose ist alles. Pässe kriegen ja abgenommen, Geld besitzen wir schon lange nicht mehr. Ja, von den berühmten Handys, von denen man hier immer hört, da können die nur von träumen. So, und dann kommen diese Menschen hier in den Lagern an und werden erstmal weggesperrt. Ist ja bei uns auch nicht anders.
Ja. Wie Verbrecher halt.
Ja. In Dänemark ist zum Beispiel völlig anders, in Schweden ist völlig anders. Sobald die dänischen oder schwedischen Boden betreten, lernen die Sprache und werden für den Arbeitsmarkt vorbereitet. Hier müssen sie erstmal abwarten, bis sie ihren Stempel im Papier haben, ihr Annäherungsinterview hinter sich haben, um dann anerkannt zu werden. Entweder subsidiären Schutz genießen oder als Flüchtlinge anerkannt werden und dann dürfen sie erst anfangen, Deutsch zu lernen oder überhaupt. Da vergeht eine Zeit von 1,5 Jahre, 1 Jahr mindestens, 1,5 Jahre ist die Regel, wenn nicht sogar noch länger. In der Zeit werden man muss sich vorstellen, ein Jugendlicher mit 18, 19 Jahren, der gerne was möchte, wird zum Nichtstun verdammt in einem Flüchtlingslager, wo er sich mit 6, 7, 8, 9 anderen einen Stock bezahlen muss. Dass da irgendwas produziert wird, ja, an Aggressionen, an stellenweise auch unheimlichen Gewalttaten in diesem Flüchtlingslager, das bleibt doch nicht aus.
Also das war jetzt der Anfangsbeitrag zur Frage Integration.
Ja.
Also man kann sich das leicht vorstellen, dass natürlich die allererste Maßnahme ist, man sollte ihnen ermöglichen, die Sprache zu lernen. Und zweitens, sie müssen was zu tun kriegen. Das ist sozusagen essential. Ja. Und mir ist das auch immer ein bisschen merkwürdig gewesen, warum man das ausgerechnet das verbietet. Es gibt doch genug unterste Jobs, die man ihnen doch gerne geben würde, nicht, weil es die anderen keine Lust haben. Oder
es gibt auch höhere Jobs, die Leute sind ja nicht unqualifiziert alle.
Also ein Beispiel von meiner Frau, also von der Jutta Eisenecker, die erzählte, da sitzen im Flüchtlingslager Kassel-Calden, sitzt ein Ehepaar aus Syrien, er ist Anwalt für internationales, was weiß ich was für ein Recht, ja. Sitzt da, war ein super tolles Leben in Syrien gewohnt und sitzt jetzt da im Flüchtlingslager und darf 1,5 Jahre nichts machen. Muss ich sagen, verpasste Chance in Deutschland.
Ja, sowieso.
Ja. Ja.
Ja, ist das System? Ja, ist System, oder?
Ist das System? Nein, ich weiß gar nicht.
Nein, ist es sozusagen. Es wurde ja schon lange diskutiert, ne, dass dieses ganze Asylrecht anders geändert werden soll.
Ja. Ein Beispiel, wir haben bei uns in Tönnelburg ein kleines Dorf. Ich meine, kennt jeder, der aus Kassel kommt, der ist da mit Sicherheit schon mal gewesen. Wunderschöne Burg oben am Berg. Da leben oben in der Oberstadt leben vielleicht, ich sag mal, so circa 1000 Leute. Und da gibt es eine Flüchtlingsfamilie und einen Einzelner, der dort oben wohnt. Und wenn wir uns, also meine Frau und ich, uns nicht privat um diese Menschen kümmern würden, wird da keine Mensch sich drum kümmern. Die sind, sobald die aus den Lagern herauskommen, müssen die sich oder können die sich eine freie Wohnung, nee, müssen die sich eine eigene Wohnung suchen. Und sobald sie die gefunden haben, werden die da reingesperrt, die Türe zu und das war's dann. Sprechen noch nicht mal Deutsch, können überhaupt keine Briefe verstehen, wissen gar nicht, wie man sich anmeldet, was man alles machen muss. Und Das ist bei uns Integration.
Ich sag mal,
ich kann jetzt natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Wie das in anderen Städten ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es vielleicht besser. Aber gerade bei uns in Trennelburg ist das so. Ich habe schon mal so den Eindruck, die Seenotrettung wird den Privaten überlassen und die Integration der Menschen zum Großteil auch von privaten Leuten gemacht.
Ich habe schon mal überlegt, kann es denn anders gehen? Das heißt, ich glaube, eine Integration muss eigentlich von den Menschen, die wir hier leben, auch gemacht werden. Ne?
Ja, ist das Beste, aber dafür muss man die Leute erstmal untereinander zusammenbringen. Denn,
ja, das wäre...
Und ich habe natürlich auch festgestellt, dass viele, es sind ja nicht alle, die diesen Menschen positiv gegenübertreten.
Ja.
Ja, und obwohl man da unglaublich Schönes und Tolles miteinander... Wir waren gestern zum Beispiel noch bei der syrischen Familie als Dankeschön für die ganze Arbeit, die wir da machen, die ganzen Briefe, ganze Korrespondenz beantworten, die Behördengänge, sie glauben ja gar nicht, mit was für Papier, die bombardiert werden, wo ich als Deutscher manchmal sogar noch einen Fachmann brauche, um das überhaupt zu verstehen, was die da wissen wollen. Ne? Und wurden wir dann zum Essen eingeladen. Ja, das ist ein unglaubliches Erlebnis hier und eine unheimliche Freude. Mhm. Ne? Und eine totale Bereicherung gegenseitig.
Könnt ihr denn Englisch?
Die Jugend, ich sag mal, die haben zwei Söhne, die sind mittlerweile aufgrund, weil die jetzt schon, wie lange sind sie jetzt schon in Trennburg, jetzt schon 2 Jahre, dürfen sie natürlich jetzt Deutsch lernen. Und sie sind jetzt so weit, dass man sich zumindest mit den beiden jungen Männern ganz gut unterhalten kann.
Also eigentlich wäre es so, wenn die ankommen, sofort Deutsch lernen.
Sofort. Warum geht das nicht? So, wenn die in den Flüchtlingen, dann hätten die eine Aufgabe, hätten die was zu tun. Die sagen, wir möchten dringend gerne arbeiten. Der junge Mann hat einen sehnlichsten Wunsch, eine Lehrstelle anzufangen. Ihr glaubt doch mal, nur ja nicht, sie finden mal eben um die Ecke mal eben eine Lehrstelle für so einen jungen Mann. Problem ist auch noch, die wohnen in einer Familie zusammen und die haben in Syrien und in anderen Ländern haben die einen total engen Familienverbund. Ja. Sie können nicht sagen, du kriegst eine Lehrstelle in Frankfurt, jetzt geh mal dahin, such dir eine Blume. Der geht ein, das geht nicht. Ja. Und dann die haben ja keinen Wagen, kein Auto, die sind ja auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Versuchen Sie mal montags morgens von Trennelburg aus mit dem Bus zur Regiotram zu kommen, von da aus nach Kassel und in Kassel müssen Sie dann auch noch, keine Ahnung, von A nach B. Dann ist der 2,5 Stunden jeden Morgen ist der unterwegs.
Das heißt, die Flüchtlinge aufs Land, das keine Infrastruktur verkehrstechnisch mehr hat?
Da kann man sie nur abschieben. Aber man kann sie nicht integrieren. Es sei denn, um Land gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man die da in Lohn und Brot kriegt. Die möchten dringend gerne arbeiten.
Ja, klar. Ich würde auch eingehen, wenn ich nichts hätte.
Ja, geht da ein.
Da geht jeder ein.
So, da kann man natürlich auch die Flüchtlinge verstehen, also die Menschen verstehen, dass die sich dann in solchen Städten dann konzentrieren, wie zum Beispiel Kassel oder in größeren Städten. Da bilden die dann so eine eigene Kommune. Ja? Sind die wieder ein bisschen unter sich, haben so ein bisschen das Gefühl, naja.
Ja, ein bisschen Heimat.
Ein bisschen Heimat ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja, ich meine, die Vereinzelung, das war ja auch eine der Strategien, dass man diese ganzen Gruppen auseinandernahm, weil man gesagt hat, die würden sich sonst nicht integrieren.
Bandenbildung.
Würden, genau.
Ja. Und jetzt denken Sie nur mal über den Familiennachzug nach.
Ja.
Wie kann man eine Mutter vom Kind trennen? Wie kann man einen Vater von der restlichen Familie trennen? Ja, man darf die nicht nachkommen lassen. Ich fehl mir einfach nur die Worte zu.
Mhm. Mir allerdings auch. Ja.
So, ich habe gestern bei dem Abendessen hat man mir ein Live-Bild von Kobane gezeigt. Die syrische Familie kommt aus Kobane. Mhm. Also da stand in Dresden zum Bombenangriff noch mehr.
Mhm. 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 Alles nieder.
So, ich werde uns noch mal etwas aufteilen durch Musik. Ja?
Du wirst uns noch mal...
Ist das recht?
Ja, das ist wirklich ein schweres Thema.
Ja, also ja. Ich hab das Bild von Kobane, kommt mir nicht aus dem Kopf.
Ich habe
mit Tränen in den Augen. Nichts, gar nichts.
Mhm. Und die müssen sich das dann auch angucken, ja.
Und die kommen aus Kobane. Mhm.
Ja. Und ihre ganzen Verwandten sind
alles da. Alles klar. Sind alle weg. Lebt keiner, von denen ist keiner mehr in Syrien. Da kann keiner mehr leben. Da, in Kobane, nicht von denen. Mhm. Die sind in Bremen verteilt, die sind in Nürnberg verteilt und der andere ist noch, also und die Tochter, die älteste Tochter von ihm, die lebt mit Mann und Familie im Irak.
Mhm. Mhm. Irak auch.
Auch ein lustiges Land.
So, und dann wollten die, ich sag, warum zieht er nicht zusammen, warum geht er nicht nach Bremen oder nach Nürnberg und macht da einen?
Dürfen nicht. Außenaufenthaltsbestimmungsrecht. Ja,
mach
doch mal ein bisschen Musik.
Ja. Wir sind schon wieder in der Freisprechanlage. Wir unterhalten uns bereits seit einer guten Weile über die Lage an der Flüchtlingsfront, muss man schon fast sagen. Ihr habt noch was zu erzählen, oder?
Ja, also die eine Frage ist, was meinst du, was jeder Einzelne machen kann?
Ach, da kann jeder Einzelne viel machen. Als erstes Mal sollte er dankbar sein, dass er in so einem reichen Land wie Deutschland lebt.
Also nicht unter 65,6 Millionen Menschen ist.
Und diese Dankbarkeit auch vielleicht an andere Leute ein bisschen weitergibt. Denn es gibt genug 65 Millionen Menschen, denen geht es nicht so prickelnd. Mhm. Und da kann man doch mit Sicherheit einiges tun. Verständnis für die Leute aufzubringen, sie nicht pauschal zu verurteilen, was natürlich immer gerne schnell passiert, dass man sagt, ja, war wieder ein Syrer, der vergewaltigend durch die Gegend gezogen ist. Klar passiert das, aber passiert bei uns Deutschen auch.
Ja, klar. Und
es wird ja auch nicht jeder Deutsche dann gleichzeitig pauschal verurteilt.
Also der Einzelne schon.
Der Einzelne schon, aber
das
nicht pauschal.
Nicht alle deutschen Mörder und Vergewaltiger.
Genau. Mhm. Ja, dann kann man versuchen, seine Lebensweise mal ein bisschen zu überdenken, indem man einfach sagt, ja, muss es wirklich nur die Hühnerbrust sein? Denn damit hat man ja eben darüber gesprochen, produziere ich wieder Armut in anderen Ländern? Oder
also sich mal eigentlich die ganzen Kreisläufe, oder das sind ja keine Kreisläufe, das sind die ganzen Wege des Exporters genauer anschauen.
Genau.
Ich glaube, da kann man bei Greenpeace viel drüber lesen.
Kann sich da gut informieren, man kann auch selber was tun, man kann vor allen Dingen, und das finde ich ganz entscheidend, auch mal bewusst auf die Menschen zugehen, ihnen zeigen, dass sie willkommen sind. Ihnen bei ganz normalen Alltagsdingen helfen, vielleicht mal einladen zum Kaffee oder einfach mal mit in eine Eisdiele gehen oder mal zusammen Fußball spielen. Man bekommt so unendlich viel zurück, wenn man das tut. Und das ist schon eine schöne Geste. Den Leuten, auch den Menschen, die zu uns gekommen sind in dieser unheimlichen Not, zu zeigen, ihr seid bei uns willkommen. Und ihr seid bei uns nicht vergessen. Denn das sind viele, gerade die Familie, die wir betreuen, die kommen aus Kobane. Kobane ist komplett zerstört. Und wenn man sich das mal vorstellt, uns würde das selber passieren.
Wir hatten es ja schon mal.
Ja, wir nicht, Gott sei Dank.
Ja, unsere Eltern, ja. Ja, was mich natürlich jetzt ein bisschen, das sind so schöne, unmittelbare direkte Aktionen, zu denen aber schon ziemlich viel Bewusstsein gehört. Denn da der Mensch gehalten ist, in unserem Wirtschaftssystem zum Beispiel sich permanent in Konkurrenz zu befinden, das passt da natürlich nicht so ganz dazu. Nicht? Mhm. Und das wäre ja auch ein Verschenken, nicht? Also so eine Art Gabe, dass man ohne und Return on Investment etwas tut. Ja.
Aber müssen wir uns nicht langsam mal wieder ein bisschen rückbesinnen? Uns geht es so unendlich gut. Wir können es uns leisten, 50% unserer Lebensmittel wegzuschmeißen. Wir können uns leisten, 2,5 Erden zu verbrauchen an Ressourcen. Ja. Wie gut soll es uns denn noch gehen? Wir müssen mal langsam drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht besser wäre und einen auch glücklicher macht, von dem Reichtum anderen mal ein bisschen abzugeben.
Hm. Ja, aber das mit dem Bewusstsein ist noch ein bisschen komplizierter, weil ja zum Beispiel, wenn wir jetzt das nehmen, so Abladen von Abfall, Lebensmittelabfall in Afrika, das ist natürlich die übliche Form westlichen Wirtschaftens, nicht? Ja. Dass man noch den letzten Pfennig irgendwo rausquetscht.
Naja, und die Einfuhrzölle hochsetzt, ne? Damit sie nicht exportieren können und so weiter.
Das weiß ich jetzt nicht, wie aktuell jetzt in Deutschland tatsächlich ist, aber... Ja. Ob die einen derartigen Protektionismus für den Amerikaner, den die erfahren, das haben wir ja nun eigentlich so nicht. Ne? Nö. Und du guckst mich ungläubig an.
Naja, wir diskutieren auf der einen Ebene, was können die Einzelnen in ihrem jetzigen Leben gerade machen.
Ja, ne? Genau.
Das heißt dann nicht, dass wir alle bei Sea-Watch eintreten und dann, oder unterstützen wäre natürlich sehr, sehr gut. Ihr habt ja immens hohe Ausgaben. Bei dieser See, wie kriegt ihr überhaupt das Geld zusammen?
Wir finanzieren uns reinwegs über Spenden.
Ui. Mhm.
Und die Spendenbereitschaft ist natürlich, ich sag mal, ordentlich zusammengebrochen, aber nicht, weil...
Jetzt, weil das hieß, in Libyen ist alles in Ordnung,
weil alles
und
in der
Türkei
ist,
wird auch alles in Ordnung sein. Mhm.
Und es wird ja so einem suggeriert, dass die Flüchtlingskrisen, naja, die haben wir zwar noch, aber kommen ja kaum noch welche. Mhm. Und es kommen, sicher kommen noch welche, bloß wir erfahren nichts mehr davon, ja. Genau, gut, wie wir auch nicht erfahren haben, als die ganzen NGOs sich da auf dem Meer zurückgezogen haben, aufgrund der neuen politischen Entwicklung.
Stimmt, da war kein Wort.
Da weiß kein Mensch mehr, kein Mensch mehr, wie viele überhaupt ertrunken sind.
Ja. Also es gibt hier jetzt wieder von der UNHRC die Nachricht, 2017 waren es 171.332, die über die See gekommen sind, übers Mittelmeer. Mhm. Davon sind tot oder vermisst 3.081. Mhm.
Ja. Die Zahlen sind längst überholt.
Ja.
Ja, also im letzten Jahr hatten wir 5.800, die allein in 2017 ertrunken sind.
Okay. Ja.
Und das Fatale, was mir immer so unheimlich wehtut dabei ist, und da frage ich mich immer, aus welchem geistigen Potenzial kommt das Ganze? Wenn Leute zu einem sagen, naja, in Syrien sind ja 500.000 im Krieg umgekommen, da kommt das auf die 5.800 auch nicht mehr an.
Ja. Ganz viele, lass sie doch ertrinken.
Und das finde ich, dieses Erschreckende, diesen schleichenden Verlust von Humanität und Menschlichkeit in unserem Alltag. Ist im Prinzip in unseren Alltag eingekehrt und ist ganz normal geworden.
Ja, ich glaube, es hat auch was mit dem Islamismus zu tun. Das heißt, die Leute sagen, wir holen uns hier die potenziellen Attentäter rein und den ganzen Islam, den wollen wir hier nicht haben und so weiter und so fort. Ne? Und dann ertrinken die halt so. Ja. Ein paar weniger. Ja. Das ist heftig. Ich glaube, wir sind fast am Ende.
Wir sind fast am Ende. Wollten wir Frau Merkel noch eine Botschaft schicken, vielleicht?
Mach andere Gesetze.
Nein, machen Sie warum nicht. Nicht? Warum nicht? Wir sind funkelnde Bürger, ja? Ich bitte euch. Ich glaube, wir sind da eher sprachlos, oder?
Nein, die Botschaft an Frau Merkel wäre, bitte schaffen Sie das, dass unsere Humanität in Deutschland nicht so ganz verloren geht.
Oh, das ist ein bescheidener Wunsch, ja. Nicht ganz verloren.
Also die Mauern, die wir in Deutschland abgerissen haben, nicht in rings um Europa wieder aufgebaut werden.
Ja. Naja, sie sagt ja, es ist alles in Ordnung, wir schaffen das und so weiter. Das ist so eine gummiartige
Versprechung. Ja, wir schaffen das. Hast du vorher gesagt, dass alle draußen bleiben?
Ich habe gesagt, wir schaffen das, die ganzen Flüchtlinge uns vom Hals zu halten. Das haben wir doch geschafft. Oder sind doch dabei. Nicht ganz, aber...
Ja, man muss ja sagen, es ist schon kurios, nicht, dass die Merkel ja quasi noch einen liberalen Kurs da gefahren hat und dadurch durch ihre Flügel da ja, praktisch derartig angegriffen worden ist. Das staunt man, ja. Also muss man ihr fast schon noch gratulieren, dass es so rumgelaufen ist.
Ne? Aber wenn wir jetzt darüber diskutieren, dann würde ich sagen, gibt es so ein anfüllendes Programm.
Zurückrudern nennt man sowas. Also, gute Nacht.
Verabschiede uns und fahre ab.